Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Zugang zum Internet für Menschen, die in industrialisierten und materiell gut ausgestatteten Teilen dieser Welt leben, ist das eine Selbstverständlichkeit. 35 Euro im Monat und schon steht einem die globale Welt des Netzes offen. Und darüber vergisst man dann leicht, welchen ideellen Wert dieser Zugang hat, welche Rolle das Internet heute mittlerweile nicht nur in der Ausgestaltung der persönlichen Lebenswelt, sondern auch für den gesellschaftlichen Diskurs, zum Beispiel in der demokratischen Gesellschaft hat. Genau damit hat sich der Philosoph Merton Reglitz von der University of Birmingham in einer Studie beschäftigt. Und ich habe ihn gefragt, worum es genau in seiner Studie geht.
Ich habe mir also ganz konkret angeschaut, wie bedeutend das Internet heutzutage ist. Nicht nur für das alltägliche Leben, für Annehmlichkeiten wie zum Beispiel Netflix oder Urlaubsbuchung oder Online-Shopping, sondern ganz zentral, welche Rolle das Internet heutzutage für die Ausübung vieler unserer politischen Grundfreiheiten spielt. Und dabei ist das Internet ganz entscheidend geworden.
Ja, Sie stellen ja fest, dass der freie Internetzugang ein Menschenrecht sein muss. Wie genau begründen Sie denn diese ziemlich weitgehende Forderung?
Meiner Ansicht nach ist freier Zugang zum Internet ein Menschenrecht, da ein solch freier Zugang heutzutage Bestandteil eines menschenwürdigen Lebens ist. Für ein menschenwürdiges Leben brauchen wir natürlich gewisse materielle Ressourcen. Wir brauchen Kleidung, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Unterkunft. Aber wir brauchen eben halt auch politische Grundfreiheiten, die ja auch ganz klar in der UN-Erklärung der allgemeinen Menschenrechte verankert sind. Zum Beispiel Redefreiheit, Koalitionsfreiheit, freien Zugang zu Informationen. Aber diese Rechte kann der Einzelne heute nicht mehr ausüben in einer digitalen Gesellschaft, zumindest nicht mehr gleichwertig ausüben, wenn er keinen oder sie keinen Zugang zum Internet hat.
Solche klassischen Rechte wie Demonstrationsrecht, Vereinigungsrecht, das Recht eben halt tatsächlich frei seine Meinung zum Beispiel in der Presse zu äußern, das reicht nicht aus?
Ich würde sagen, dass das nicht mehr ausreicht, denn natürlich haben wir weiterhin diese Offline-Möglichkeiten, unsere Freiheiten auszuüben. Aber man muss sich ja nur überlegen, wie doll unsere Rechte sich verändert haben oder die Möglichkeiten, die unsere Rechte uns geben, wenn wir Zugang zum Internet haben. Natürlich kann ich mir heutzutage noch Informationen beschaffen in der Bücherei oder in der Zeitung. Natürlich kann ich Leserbriefe schreiben, aber wenn ich ein Twitter-Konto habe, wenn ich bloggen kann, wenn ich YouTube-Videos posten kann oder wenn ich Wikipedia benutzen kann, habe ich ungemein größere Effektivität meiner Freiheiten, die ich dann dementsprechend auch wesentlich besser ausüben kann. Und zentraler Gedanke in meinem Argument ist, dass wenn einige Leute oder viele Leute Internetzugang haben, andere aber nicht, dann sind eben halt diese anderen, die keinen Internetzugang haben, ungerecht benachteiligt.
Wenn man dieses Grundrecht nun schaffen würde, das müssten ja einzelne Staaten für den Geltungsbereich ihrer Gesetze machen. Wie müsste denn dieses Grundrecht auf freien Internetzugang konkret umgesetzt werden und welchen Kriterien müsste es genügen?
Also Philosophen denken da immer in Form von negativen Rechten und positiven Rechten und Pflichten. Negative Rechte sind Rechte und Pflichten der Nichteinmischung und die Freiheiten von Menschen. Und positive Rechte sind im Prinzip Rechte auf Bereitstellung und Pflichten zur Bereitstellung von Dingen, auf die Menschen ein Anrecht haben. Und so kann man das auch ganz gut in Bezug auf die Idee des Menschenrechts auf freien Internetzugang verstehen. Es gibt gewisse positive Pflichten, die Staaten haben, zum Beispiel eine digitale Infrastruktur zu schaffen, die dann auch kommerziell genutzt werden kann. Und zudem aber auch sicherzustellen, dass Menschen, die sich einen eigenen Internetzugang nicht leisten können, den staatlich gestellt bekommen. In Deutschland ist das zum Beispiel der Fall, weil Internetzugang gerichtlich anerkannt ist als ein Grundbedürfnis. Das heißt also, wenn Sie sich kein Internet leisten können in Deutschland, dann wird Ihnen der Internetzugang staatlich finanziert. Und so sollte das auch sein. In negativer Hinsicht, also der Nicht-Einmischung in die Freiheiten von Menschen, sollte das Menschenrecht auf freien Internetzugang garantieren, dass unsere Online-Aktivitäten nicht generell überwacht werden, zum Beispiel vom Staat oder von anderen Organen, dass Online-Inhalte nicht ohne gute Begründung zensiert werden dürfen und dass Internetzugang nicht einfach gekappt werden darf als solcher, wie das teilweise in Ländern, in Entwicklungsländern oder in autoritären Ländern leider häufig der Fall ist.
Ist das etwas, was Sie sozusagen mit in das Grundrecht implementieren würden, dass es auch tatsächlich kostenlos sein und durch den Staat finanziert sein muss, dieser Internetzugang?
Es sollte bedarfsabhängig sein. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn Leute es selber finanzieren können, dass man ihnen zumutet, dass sie das auch selber zahlen. Aber wichtig ist halt, dass niemand von der Nutzung ausgeschlossen wird, deswegen ein allgemeines Recht auf freien Internetzugang. Also bedarfsabhängig sollte halt geregelt werden, dass Leute, genau wie das mit einem Telefonanschluss der Fall ist, das den staatlich gestellt bekommen können, wenn der Bedarf besteht.
Sie geben ja Beispiele für freien Internetzugang, etwa das Wi-Fi for EU-Programm der Europäischen Kommission. Was haben denn solche touristenfreundlichen Wi-Fi-Access-Points mit dem Recht auf freien Informationszugang zu tun?
Nun, ich denke, natürlich ist diese Wi-Fi for EU-Initiative ein Beispiel dafür, wie auch, sagen wir mal, nicht grundlegende Nutzung von Internet gefördert werden kann. Aber ganz zentral ist der Gedanke doch auch von der EU, dass man digitalen Zugang dort schafft, wo eine digitale Infrastruktur noch nicht besteht in Europa und eventuell auch schwer zu schaffen ist. Also es geht um bevölkerungsreiche Räume oder generell auch kleinere Städte, die dann beantragen können, Gelder aus diesem EU-Fonds, um das für ihre Bürger, nicht nur für Touristen, ganz zentral für ihre Bürger, halt das Internet verfügbar zu machen. Und meiner Meinung nach ist das ein sehr gutes Beispiel, wie man auch zum Beispiel in Entwicklungsländern oder ärmeren Ländern, wo man keine digitale Infrastruktur in jedes Haus direkt legen kann, wie man so auch generell allgemein garantieren könnte, dass Internetzugang für alle öffentlich bereitgestellt wird, zum Beispiel in Bibliotheken oder in sogenannten Infoplazas, wo Leute halt öffentlich Internet frei nutzen können.
In Ihrer Studie behaupten Sie ja, dass Internet ein Schlüssel zum Schutz auch anderer Grundrechte wie Leben, Freiheit, Unversehrtheit als Voraussetzung für eine würdige Existenz sei. Gerade aber unter Menschenrechtsaktivisten wird ja angesichts von Fake News, von Social Scoring, wie es in China zum Beispiel gemacht wird, oder nationaler Internetabschottung, wie es im Moment aktuell in Russland ist, eine ganz andere Wahrnehmung diskutiert, nämlich das Internet wird zunehmend von solchen autoritären Staaten genutzt, um eben diese Rechte, wie auch die Meinungsfreiheit oder die Demokratie zu untergraben. Woher, glauben Sie, kommen diese unterschiedlichen Wahrnehmungen von Ihnen und von anderen Menschenrechtsaktivisten?
Ich glaube, dass dort gar keine so unterschiedliche Wahrnehmung existiert zwischen mir und anderen Menschenrechtsaktivisten. Denn ich denke, viele dieser Beispiele, die Sie genannt haben, wie zum Beispiel Social Scoring oder aber auch das Abkoppeln von nationalem Internet vom globalen Netz, dass das ganz klare Verstöße genau dieser Idee eines Menschenrechts auf freien Internetzugang sind, weil nämlich für solche Dinge generelle Überwachung, generelle Zensur des Internets halt notwendig sind. Und das Internet ist eine Technologie, was also genauso zum Guten und Schlechten genutzt werden kann wie andere Massenmedien, wie auch das Radio, wo es anfangs ja auch Probleme gab. Und insofern müssen die Staaten sich eben halt bemühen, das Internet als rechtlichen Raum zu nutzen und zu schaffen und zu sichern, sodass alle das Internet wirklich freiheitlich nutzen können.
Nun gibt es Ihre Studie, Herr Dr. Reglitz. Wie kann denn daraus in so vielen Staaten der Welt, wo das noch nicht gegeben ist, daraus Realität werden?
Nun, Menschenrechte haben eine besondere Dimension. Sie sind nicht nur wie nationale Rechte zwischen Staat und Bürger, sondern sie haben auch eine internationale Dimension. Das heißt also, dass der erste Adressat für meine Menschenrechtsforderungen mein eigener Staat ist. Aber falls mein eigener Staat nicht willens oder nicht fähig ist, meine Menschenrechte zu garantieren, dann ist das Besondere an Menschenrechten halt, dass die internationale Staatengemeinschaft aufgerufen ist, sich halt für diese Rechte einzusetzen oder eben halt zu helfen, solche Rechte zu realisieren. Ganz konkret im Fall der Idee des Menschenrechts auf freien Internetzugangs kann man wieder in negativen und positiven Pflichten denken. Auf der einen Seite ist zum Beispiel ganz wichtig, dass westliche Staaten gewisse Technologien, die notwendig sind, um zum Beispiel das Internet zu zensieren oder abzukoppeln, die eben halt zu verbieten bzw. den Handel damit von ihrem Territorium nicht zu erlauben. Denn es gibt Studien, die ganz klar belegen, dass zum Beispiel während der Arab Spring Revolution, dass dort eben halt Software eingesetzt wurde und Hardware, um Dissidenten zu verfolgen, die halt aus westlichen Ländern kamen. Das ist die negative Dimension. In der positiven Dimension allerdings gibt es natürlich viele Länder, die zu arm sind, um im Moment das Menschenrecht auf freien Internetzugang zu garantieren. Und da würde eben halt dann, denklich, ein Appell an die reichen Industrienationen vonnöten sein, dass sie eben halt ihre Pflichten, die sie zum Beispiel durch Unterzeichnung der UN Sustainable Development Goals angenommen haben, eben halt Entwicklungshilfe bereitzustellen in ärmeren Ländern und eben halt zum Beispiel auch für eine bessere Infrastruktur zu sorgen, dass sie diese Verpflichtung eben halt auch ganz klar wahrnehmen. Also hat dieses Menschenrecht eine ganz klare internationale Dimension.
Die positiven Rechte liegen für mich auf der Hand. Bei den negativen möchte ich nochmal nachfragen, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie der Meinung sind, dass zum Beispiel Internetüberwachungstechnologien, Internetsperr- und Kontrolltechnologien, so wie zum Beispiel Kriegswaffen auch der Exportkontrolle unterliegen sollten?
Im Prinzip ja. Also die schlimmsten der schlimmen Technologien, die wirklich nur zu was Schlechtem genutzt werden können, sollten auf die Liste der geächteten Waffen gesetzt werden. Und dieser Handel, wenn man den unterbinden würde, wäre schon eine Menge gewonnen.
Der freie Zugang zum Internet ist ein Menschenrecht. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Philosophen Merton Reglitz von der Universität Birmingham.